Ihr Lieben, unser heutiger Predigttext ist in höchstem Maße politisch inkorrekt. Ja, unser Text lehrt uns, dass Gott uns Menschen als Mann und Frau geschaffen hat, und zwar so, dass wir leicht voneinander unterscheidbar sein sollten. Der Text lehrt uns, dass Mann und Frau zwar gleichwertig, aber doch unterschiedlich sind. Der Text lehrt uns, dass Männer als Haupt der Frauen agieren sollen und dass Frauen das anerkennen sollen, indem sie sich ihr Haupt bedecken. Wir wollen den Text hören und dann darüber nachdenken, was uns das hier und heute zu sagen hat. Unser Predigttext in Fortsetzung unserer Predigtserie durch den 1. Korintherbrief sind heute in Kapitel 11 die Verse 2 bis 16. 1. Korinther 11, die Verse 2 bis 16. Wir lesen hier in Gottes heiligem und irrtumslosen Wort Worte, die der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt. Ich lobe euch, weil ihr in allen Stücken an mich denkt und an den Überlieferungen festhaltet, wie ich sie euch gegeben habe. Ich lasse euch aber wissen, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Der Mann aber ist das Haupt der Frau. Gott aber ist das Haupt Christi. Ein jeder Mann, der betet oder prophetisch redet und hat etwas auf dem Haupt, der schändet sein Haupt. Eine Frau aber, die betet oder prophetisch redet mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt. Denn es ist gerade so, als wäre sie geschoren. Will sie sich nicht bedecken, so soll sie sich doch das Haar abschneiden lassen. Weil es aber für die Frau eine Schande ist, dass sie das Haar abgeschnitten hat oder geschoren ist, soll sie das Haupt bedecken. Der Mann aber soll das Haupt nicht bedecken, denn er ist Gottes Bild und Abglanz. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann, und der Mann ist nicht geschaffen um der Frau willen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Doch in dem Herrn ist weder die Frau etwas ohne den Mann, noch der Mann etwas ohne die Frau. Denn wie die Frau von dem Mann, so kommt auch der Mann durch die Frau. Aber alles von Gott. Urteilt bei euch selbst, ob es sich ziemt, dass eine Frau unbedeckt vor Gott betet. Lehrt euch nicht die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, wenn er langes Haar trägt, aber für die Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar hat? Das Haar ist ihr als Schleier gegeben. Ist aber jemand unter euch, der Lust hat, darüber zu streiten, so soll er wissen, dass wir diese Sitte nicht haben. Die Gemeinde Gottes auch nicht. Das ist unser Text für heute. Wir merken, es ist ein spannender Text. Und wir wollen Gott bitten, dass er uns hilft, zu verstehen, was er uns durch sein heiliges Wort zu sagen hat. Ein Wort, das uns gegeben ist. Damit wir durch dieses Wort Rettung finden und durch dieses Wort zugerüstet werden. Zu jedem guten Werk. Und so bete ich mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dich bitten, dass du uns bereit machst zu hören, dass du uns Demut schenkst, uns aus deinem Wort ins Leben sprechen zu lassen. Wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen auftust, sodass wir nicht nur intellektuell, sondern mit unserem ganzen Sein, mit unserem Wollen, mit unseren Gefühlen, mit allem, was wir sind und haben, uns ganz auf dich einlassen und dir folgen in allem, was du uns sagst. Und ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, das zu sagen, was du deiner Gemeinde hier heute zu sagen hast. So lass das Reden meines Mundes und das Sinnen unserer Herzen wohlgefällig sein vor dir, Herr. Das beten wir durch Jesus Christus, unseren Retter und Herrn. Amen. Wir wollen die Predigt heute in vier Abschnitten betrachten. Also ihr merkt, es muss nicht immer eine Drei-Punkte-Predigt sein. Ja, es sind tatsächlich zwei große Abschnitte mit zwei Punkten. Wir wollen zum einen erst einmal auf ein allgemeingültiges Prinzip schauen, das Paulus lehrt, und dann im zweiten Teil auf eine spezifische Form, dieses Prinzip zum Ausdruck zu bringen. Und das werden wir relativ kurz machen. Und dann werden wir deutlich ausführlicher darauf schauen, wie Paulus dann im Fortgang erst das Prinzip und dann die Anwendung des Prinzips erklärt. Denn die Erklärung wird uns helfen, die Begründung also von Prinzip und Anwendung, wird uns helfen zu erkennen, ob das Prinzip und die Anwendung des Prinzips auch heute für uns so noch zu übernehmen sind. Also, wir schauen zuerst auf das allgemeingültige Prinzip. Tatsächlich beginnt der Text damit, dass Paulus die Korinther erst einmal dafür lobt, dass sie an ihn denken und an dem festhalten, was er sie gelehrt hat. Und dann in Vers 3 kommt er auf ein Prinzip zu sprechen, was die Korinther offensichtlich noch nicht so ganz verstanden hatten. So lesen wir in Vers 3. Ich lasse euch aber wissen, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Der Mann aber ist das Haupt der Frau. Gott aber ist das Haupt Christi. Wir lesen hier also von drei Beziehungsebenen, über die Paulus die Korinther belehrt. Tatsächlich ist die eine Beziehungsebene, die in der Mitte steht, nämlich die Beziehung zwischen Mann und Frau, wohl tatsächlich das, worum es hier geht. Ja, Paulus war anderthalb Jahre Pastor in Korinth. Wir können uns relativ sicher sein, dass er sie etwas über die Trinität gelehrt hat, dass er sie auch etwas gelehrt hat darüber, wie wir uns dem Herrn Jesus Christus unterordnen wollen, sollen. Aber dass diese dritte Ebene zwischen Mann und Frau, das ist wahrscheinlich das, wo es in Korinth drunter und drüber ging. Und das ist das, was er im Fortgang auch weiter anspricht. Aber es ist gut, kurz alle drei Ebenen im Blick zu haben. Also die oberste Ebene ist wirklich die innertrinitarische Ebene. Also die Beziehung zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Und dabei soll der Vater das Haupt des Sohnes sein. Ja, also Gott der Vater, der natürlich wesensgleich ist mit dem Sohn, also beide sind vollkommen Gott. Ja, Jesus nicht weniger als der Vater. Aber der Vater ist trotzdem das Haupt von Jesus. Das heißt, der Vater hat eine gewisse Autorität über den Sohn. Der Vater plant und der Sohn führt im perfekten Gehorsam aus, was der Vater geplant hat. Die zweite Ebene, die wir dann sehen, ist die zwischen Gott und Mensch. Hier konkret zwischen Christus und dem Mann. Ja, Christus ist das Haupt des Mannes. Das macht absolut Sinn. Christus ist der Herr über uns. Also auch hier sehen wir, es gibt eine Autorität, die der Herr Jesus Christus über uns hat. Wir sollen auf ihn hören, wir sollen ihm folgen, wir sollen ihm gehorsam sein. Und schließlich lesen wir eben dann von einer dritten, einer zwischenmenschlichen Ebene. So wie Gott, der Vater, das Haupt des Sohnes ist und der Sohn dem Vater in allem gehorsam war, so wie Christus das Herr über die Menschen ist und wir ihm folgen sollen, auf ihn hören sollen, so soll nun der Mann als das Haupt der Frau agieren. Und diese Aussage war für die Korinther schwierig. Und ich würde mal vorsichtig unterstellen, dass sie auch für uns schwieriger ist als die anderen beiden Ebenen. Tatsächlich, alles, was nun folgt, bezieht sich allein auf oder vor allem auf diese Beziehungsebene. Und so lesen wir dann in Vers 4, wie dieses allgemeine Prinzip, der Mann als Haupt der Frau, konkret in Korinth angewandt werden soll, in der konkreten Situation eines Gottesdienstes. Da soll also deutlich werden, sowohl durch die Männer wie auch durch die Frauen, dass sie jeweils ihre ihnen Gott zugetragene Position anerkennen. Ich lese uns die Verse 4 bis 7 an. Ein jeder Mann, der betet oder prophetisch redet und hat etwas auf dem Haupt, der schändet sein Haupt. Eine Frau aber, die betet oder prophetisch redet mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt. Denn es ist gerade so, als wäre sie geschoren. Will sie sich nicht bedecken, so soll sie doch das Haar abschneiden lassen. Weil es aber für eine Frau eine Schande ist, dass sie das Haar abgeschnitten hat oder geschoren ist, soll sie das Haupt bedecken. Der Mann aber soll das Haupt nicht bedecken. Hier, wir sehen, das ist jetzt die Anwendung des Prinzips. Hier geht es jetzt darum, wie die Hauptschaft des Mannes im Gottesdienst sichtbar werden soll. Und zwar ganz konkret beim Gebet und beim prophetischen Reden. Hier brauchst du vielleicht eine kurze Erklärung. Was ist eigentlich das prophetische Reden? Nun, im 1. Korintherbrief erklärt Paulus im Fortgang in Kapitel 14, Vers 3, dass das prophetische Reden einfach ein Reden zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung von Menschen ist. Ja, also nicht irgendwie eine visionäre Erscheinung, die man dann weitersagt, irgendeine Zukunftsvoraussage, sondern einfach ein Reden, dass andere Menschen erbauen soll, dass sie ermahnen soll, dass sie trösten soll. Und wenn Männer das tun, wenn sie beten oder prophetisch reden, dann sollen sie dabei ihr Haupt nicht bedecken. Und damit sollen sie zum Ausdruck bringen, dass nichts zwischen sie und ihren Herrn kommt. Das soll sichtbar werden. Nichts kommt zwischen mich und den Herrn. Deswegen ist das Haupt nicht bedeckt. Und ganz anders ist es bei den Frauen. Die Frau aber, die betet oder prophetisch redet mit unbedecktem Haupt, heißt es hier, die schändet ihr Haupt. Und bevor wir weiter über das, was uns alle interessiert, nachdenken, ist es vielleicht hilfreich, erst einmal ganz kurz anzuerkennen, dass Frauen hier nicht allgemein verboten ist, im Gottesdienst zu beten oder prophetisch zu reden. Das war revolutionär. Ja, in einer jüdischen Synagoge hatten Frauen wortwörtlich nichts zu sagen. Und Paulus betont, dass es tatsächlich Situationen gibt, wo die Frau schweigen soll. Im Fortgang, am Ende vom 1. Korinther 14, da sagt er, dass es eine Situation gibt, wo die Frau das Wort nicht ergreifen soll. Da geht es ziemlich sicher darum, dass bei der Bewertung von Dingen, die in der Gemeinde gesagt werden, die Frauen schweigen sollen und die Männer, die Autorität haben in der Gemeinde, die Gemeinde leiten, da dann reden sollen. Und die Frauen, wenn sie dazu Fragen haben, sollen sie ihre Männer fragen. Da sollen sie schweigen. Es ist kein allgemeines Schweigegebot, wenn wir nochmal irgendwann zukommen, wenn wir zu Kapitel 14 kommen. Aber es gibt eine Situation, wo die Frauen schweigen sollen. In 1. Timotheus 2 lesen wir weiter, dass Frauen in der Gemeinde nicht predigen sollen und dass sie keine geistliche Autorität über Männer ausüben sollen. Aber das bedeutet eben nicht, dass Frauen im Gottesdienst nicht trotzdem beten und reden dürfen. Aber wenn sie das tun, dann sollen sie dabei die Hauptschaft des Mannes anerkennen. Und zu diesem Zweck sollen sie ihr Haupt bedecken. Also was wir hier sehen, ist einfach ein übergeordnetes Prinzip. Gott gibt eine Ordnung vor, nachdem wahrscheinlich der Ehemann primär das Haupt seiner Ehefrau sein soll. So wie Gott der Vater Autorität über den Sohn ausübt und wie der Herr Jesus Autorität über die Gemeinde hat, sollen also auch Mann und Frau in einer Ordnung miteinander leben. Und ganz konkret lesen wir von dieser Anwendung, nämlich dass Männer, wenn sie prophetisch reden, ihr Haupt nicht bedecken und Frauen genau das tun sollen und damit anerkennen, dass sie diese Ordnung anerkennen. Okay, soweit so gut, dem können wir folgen, nicht wahr? Die wirkliche Frage für uns ist, was bedeutet das für uns? Gilt dieses Prinzip auch heute noch? Und was machen wir mit der Anwendung? Sollten wir das auch heute noch so machen? Ich meine, wir kommen als Gemeinde zusammen, um von Gott zu hören. Und manchmal sagt Gott uns Dinge, überführt Gott uns von Dingen, wo wir merken, oh, das haben wir bisher nicht so gemacht, wie Gott das will. Also will Gott vielleicht, dass wir heute Dinge ändern in der Gemeinde? Lasst uns darüber nachdenken. Um diese Frage zu klären, wollen wir im Fortgang schauen, wie Paulus sowohl das allgemeine Prinzip, wie dann auch im Nachgang die konkrete Anwendung begründet. Und die jeweiligen Begründungen werden uns helfen zu erkennen, wie wir Prinzip und Anwendung des Prinzips heute für uns verstehen und anwenden sollten. Also kommen wir zur ersten Begründung des Prinzips. Das sehen wir in den Versen 7 oder 8 bis 12. Ich lese Vers 7 mit, weil es ein direkter Übergang ist. Wir sind noch am Anfang in Aussagen über die Anwendung des Prinzips, aber dann kommen wir zur Begründung des allgemeinen Prinzips. Also Vers 7. Der Mann aber soll das Haupt nicht bedecken, denn er ist Gottes Abbild und Abglanz. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz, denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. Und der Mann ist nicht geschaffen um der Frau willen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben um der Engel willen. Doch in dem Herrn ist weder die Frau etwas ohne den Mann, noch der Mann etwas ohne die Frau. Denn wie die Frau von dem Mann, so kommt auch der Mann durch die Frau. Aber alles von Gott. Also wir sehen, Paulus begründet hier dieses Prinzip des Verhältnisses zwischen Mann und Frau nicht mit irgendeiner konkreten Situation in Korinth, sondern mit der Schöpfungsordnung. Wir haben gerade in der Textlesung schon einen Teil gelesen vom Schöpfungsbericht. Der Schöpfungsbericht in der Bibel erstreckt sich ja tatsächlich über zwei Kapitel, 1. Mose 1 und 1. Mose 2. 1. Mose 1 gibt uns erstmal eine Zusammenfassung der 6 Schöpfungstage. Am Ende ist alles sehr gut. Und dann im Kapitel 2 lesen wir nochmal ein Reinzoomen auf die konkrete Schöpfung des Menschen. Und aus Kapitel 2 wissen wir, dass der Mann zuerst geschaffen wurde. Er wurde im Abbild Gottes geschaffen, er sollte etwas widerspiegeln von Gott. Und wir haben in der Textlesung, in 1. Mose 2, erstaunliche Worte gehört. Denn wenn wir Kapitel 1, den Schöpfungsbericht aus 1. Mose 1, vor Augen haben, dann fällt uns auf, dass nach jedem Schöpfungsakt es immer ein Urteil gibt. Was sagt Gott in der Bewertung von jedem Schöpfungsakt? Es ist gut. Ja? Am sechsten Tag sogar sehr gut. Und jetzt sind wir mitten am sechsten Tag und lesen dort, dass etwas nicht gut ist. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine war. Und so wurde von Gott für diesen Menschen, für diesen Mann, für Adam eine Frau geschaffen. Und zwar aus der Seite des Mannes genommen, eine Rippe, um diesem Mann eine Helferin zu geben. Und dann wird diese Helferin zum Mann gebracht, nachdem er alle Tiere betrachtet hatte und gesehen hat, die alle sind anders als ich. Und dann kommt diese Frau, die nach seinem Abbild geschaffen ist, und erkennt das an. Da sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Mann genommen ist. Wir sehen also, die Frau ist dem Mann so ähnlich, dass sie nicht nur Abglanz des Mannes ist, wie Paulus hier schreibt, im 1. Korinther 11, sondern mit ihm gemeinsam auch Abbild Gottes ist. Ja, Mann und Frau sind gleichwertig Abbilder Gottes. Das ist aus 1. Mose 1. Aber Mann und Frau sind nicht identisch. Sie sind aufeinander angelegt. Sie sollen gerade im Zusammenkommen ein Fleisch werden können. Und das funktioniert gerade auch durch ihre klaren Unterschiedlichkeiten, die schon biologisch erkennbar sind. Gott hat in seiner Weisheit Mann und Frau aufeinander angelegt, sodass sie einander ergänzen. Und dabei hat er den Mann zuerst geschaffen. Dem Mann hat er bestimmte Dinge gesagt, die er nun weiter sagen soll und damit Acht haben soll auf seine Frau. Der Mann ist geschaffen als Leiter und Beschützer der Frau. Und wir sehen das ganz konkret, aktuell im Gemeindeleben immer mal wieder, wenn Kinder geboren werden. Nicht? Mann und Frau sind nicht identisch. Merken wir in diesem Fall. Nur die Frau wird erst rundlicher und bringt dann ein Kind zur Welt. Und gerade in dem Moment braucht sie den Mann als Leiter, als Beschützer. Das ist gut, das ist zum Segen. Und diese gegenseitige Bedingtheit kommt zum Ausdruck, auch in unserem Predigttext, in Versen 11 und 12. Ja, wo Mann und Frau zusammenkommen, werden sie ein Fleisch, aber sie kommen in einer Ordnung zusammen, bei der der Mann als Haupt über seine Frau agieren soll. So, und als das dann vollendet ist in der Schöpfung, als dem Mann die Frau an die Seite gestellt ist und Mann und Frau als Abbilder Gottes, Frau als Abglanz des Mannes, zusammen sind. Da sagt Gott über die Schöpfung, sie ist sehr gut. Also Gottes Ordnung ist sehr gut. Aber dann lesen wir im Fortgang in 1. Mose 3, dass alles schief geht. Es kommt zum sogenannten Sündenfall. Und auch das kennen wir. Ja, Gott hat als der Schöpfer aller Dinge den Mann geschaffen in seinem Abbild, als Abglanz seiner Herrlichkeit. Er hat dem Mann eine Frau an die Seite gestellt, die Abglanz des Mannes sein soll. Und er soll als Haupt über sie agieren. Deswegen darf er sie auch nennen, ihr einen Namen geben. Und dann sollen die miteinander den Rest der Schöpfung sich untertan machen. Und was passiert im Sündenfall? Aus der guten Ordnung, Gott, Mann, Frau, Rest der Schöpfung, kommt eine komplette Kehrtwende. Eine Schlange, ein Kriechtier, verführt die Frau, die einen passiv neben sie stehenden Mann hat, der eigentlich das Gebot bekommen hatte und sie schützen sollte, aber der Mann bleibt passiv daneben und folgt ihr auch noch in die Sünde und sie rebellieren gegen Gott. Also statt Gott, Mann, Frau, Schöpfung, haben wir Schöpfungswesen, Schlange, Frau, Mann, Gott. Und was passiert dann in Gottes Gericht über diesen Sündenfall? Wo setzt Gott jetzt an? Wieder beim Mann. Gott erkennt an, der Mann ist verantwortlich für das ganze Desaster. Der Mann hätte seine Rolle wahrnehmen sollen. Du hast versagt, sagte der Mann. Und was macht der Mann? Ausdruck der Gefallenheit der Schöpfung nun. Der sagt, die Frau ist schuld. Und du auch, du hast sie mir gegeben. Und was macht die Frau, die sagt, dieses Kriechtier ist schuld? Und wir merken, es ist absurd und Gott lässt sich darauf auch gar nicht ein. Er richtet die Menschheit über diese Rebellion gegen seine gute Schöpfungsordnung. Wir merken, wenn die Schöpfungsordnung nicht anerkannt wird, kommt Desaster. Ausdruck der Gefallenheit dieser Welt seit diesem Tag ist, dass die gottgewollte Ordnung durcheinander geraten ist. Wir sehen das vor allem darin, dass seit dem Sündenfall wir Menschen nicht mehr auf Gott hören wollen. Wir folgen ihm nicht mehr im vollkommenen Gehorsam. Wir erkennen ihn nicht an als dem Herrn, der alles, was er uns sagt, alles, was er uns gebietet und zum Schutz und zum Besten sagt. Wir handeln gegen ihn. Wir rebellieren. Die Bibel ist klar, wir alle, seit dem Sündenfall von Natur aus, gehorchen nicht Gott. Wir alle sind Sünder, Rebellen, gehen unsere eigenen Wege, wollen selber das Sagen haben und bringen damit alles noch mehr durcheinander. Und seit dem Sündenfall sehen wir eben auch, dass Männer und Frauen gegen Gottes gute Ordnung auch im zwischenmenschlichen Miteinander rebellieren. Das zeigt sich daran, dass Männer ihre Aufgabe als Haupt ihrer Ehefrauen und Familien oft vernachlässigen. Passive, abwesende Männer. Wir sehen es auch darin, dass Männer manchmal ihre Autorität missbrauchen. Anstatt sich an der vollkommen guten Autorität Gottes zu orientieren, wo Gott in seiner Autorität immer zum Segen für diejenigen agiert, die ihn anerkennen, maßen sich Männer an, in blinder Autorität selbstsüchtig zu ihrem Besten zu handeln. Und die Gefallenheit dieser Welt zeigt sich aber eben auch darin, dass Frauen gegen die gute Ordnung Gottes aufbegehren, indem sie ihre Männer nicht mehr als ihr Haupt anerkennen wollen. Dabei ist es Gottes gute Ordnung. Er hat ihnen die Männer gegeben zum Schutz und zum Segen. Tatsächlich ist es so, dass da, wo das im biblischen Sinne gelebt wird, wo Männer ihre Verantwortung wahrnehmen, Frauen aufblühen unter guter Leitung ihrer Männer. Es ist gut für uns anzuerkennen, dass Gottes Ordnung eine Ordnung ist, die aus seiner Weisheit und Liebe stammt. Und er gibt uns als Männer und Frauen unterschiedliche Aufgaben. Männer sollen mutig und zum Segen für ihre Familien und für ihre Frauen und auch für die Gemeinde Leitung übernehmen. Und Frauen sollen sich freiwillig unterordnen von ihren Männern leiten lassen und dabei als Helferinnen ihre Gaben und Fähigkeiten einbringen. Nicht so sehen wir das in Vers 11. Die Frauen sollen nicht passiv sein, sie sollen sich einbringen. Das ist die gegenseitige Bedingtheit. Wir sehen das hier ganz konkret in unserem Text darin, dass sie auch im Gottesdienst nicht passiv bleiben, irgendwo in einem Block, da sitzen dann die Frauen und die sagen nichts, sondern dass sie aktiv teilnehmen, indem sie auch beten und prophetisch reden. Aber immer in Anerkennung der Leitung durch Männer. Ich hoffe, wir erkennen, das ist Gottes gute Ordnung. Und ich glaube, es wird noch leichter für uns anzuerkennen, dass Gottes Ordnung wirklich gut ist und uns zum Segen gegeben ist, wenn wir noch einmal die anderen beiden Beziehungsebenen vor Augen haben. Denn manchmal tun wir uns schwer damit zu sagen, ja, eigentlich müsste es doch am besten sein, wenn alle gleich sind, wenn es gar keine Hierarchien gibt. Und die Bibel macht deutlich, nein, ganz im Gegenteil, die gute Ordnung, auch die Hauptschaft und die Unterordnung sind gut. Nicht in Gottes guter Ordnung ist Gott der Vater des Hauptes des Sohnes. Der Sohn Jesus Christus erkannte das an und ordnete sich seinem Vater komplett unter. Und die Frage für uns muss jetzt sein, ist diese Ordnung, ist diese Hauptschaft und diese Unterordnung gut oder schlecht? Nun, ich glaube, wir sehen Jesu Unterordnung an verschiedensten Stellen, weil er immer im vollkommenen Gehorsam gegenüber seinem Vater agiert. Aber da, wo es am allerdeutlichsten wird, ist sicherlich im Garten Gethsemane, direkt vor der Kreuzigung, wo Jesus weiß, was ihm droht, das Kreuz, Schmerz, Leid. Und Jesus betet, Vater, wenn es möglich ist, nimm diesen Kelch von mir. Aber dann ordnet er sich unter, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Was für eine Unterordnung, was für eine Anerkenntnis der göttlichen Ordnung. Und so ordnet er sich unter. Und weil der Vater sagt, es gibt keinen anderen Weg, geht er ans Kreuz. Er leidet und stirbt. Gott, der Vater, tut das nicht, weil er ein blinder Herrscher ist, der jetzt einfach mal seine Macht über seinen Sohn demonstrieren will, sondern weil er es unendlich gut meint. Weil er weiß, dass es keinen anderen Weg gibt, dass Menschen wie du und ich mit ihm versöhnt werden können. Und deswegen gibt der Vater seinen einen geliebten Sohn für uns am Kreuz hin, damit er stellvertretend für unsere Schuld dort sterben kann, sodass wir von unserer Schuld befreit sein können. Und in seiner großen väterlichen Liebe erweckt er seinen Sohn, der sich ganz in seine Hand gegeben hat, am dritten Tage von den Toten auf. Jesus Christus lebt. Er fährt auf zum Vater und wird dort eingesetzt als Herr und König über alle. Und damit kommen wir zu der nächsten Ordnung, die Gott gegeben hat. Jesus Christus ist nun der Herr dieser Welt. Und wir sind dazu aufgerufen, uns ihm unterzuordnen, ihn anzuerkennen als unseren Herrn. Wiederum nicht dadurch, dass uns jetzt ein Tyrann gegeben wird, der uns allen Spaß raubt, sondern weil Gott in seiner Weisheit weiß, dass Ordnung und Leitung gut ist. Und deswegen kommt Jesus Christus als guter Herr, der uns hinführt in einer Autorität, die verbunden ist mit Sanftmütigkeit und Demut und Liebe, uns hinführt zu allem Segen. Und ich hoffe, du kennst diesen Herrn als deinen Herrn. Ich hoffe, du erkennst an, dass Gottes Ordnung gut und segensreich ist. Dass es gut und segensreich ist, ihn als Haupt zu haben und dich ihm unterzuordnen. Wenn du heute hier bist und diese Autorität noch nicht anerkannt hast, dann ist das, was ich jetzt noch sagen werde, gleich völlig nebensächlich, weil das ist die Grundlage für alles. Und vielleicht tust du dich so schwer mit der Herrschaft Jesu über dein Leben, weil du bisher Autorität als etwas Negatives erlebt hast, weil du vielleicht Missbrauch von Autorität erlebt hast. Das gibt es in dieser gefallenen Welt und das ist tragisch und schlimm. Manche haben negative Autorität im Elternhaus erlebt, manche haben negative Autorität in der Ehe erfahren, manche haben negative Autorität in anderen Lebensbereichen erlebt. Aber lass dir sagen, nur weil es Missbrauch von Autorität gibt, ist Autorität nicht schlecht. Missbrauchte Autorität ist schlecht. Aber Gott gegebene, eingesetzte Autorität, Hauptschaft, ist gut. Es ist zu unserem Segen. Und deswegen möchte ich dich einladen, wenn du Jesus Christus noch nicht kennst, als sanftmütigen, als vollkommen liebevollen, als guten Herrn, der in seiner Weisheit dir den Weg weisen will zu einem wirklich frohen und erfüllten Leben, dann lerne ihn kennen. Komm morgen Abend um 19 Uhr zum Christsein-Deckenkurs. Wir wollen dir Jesus Christus mehr vorstellen, dass du erleben kannst, dass er wirklich ein Herr ist, den du in deinem Leben haben möchtest. Der dich hineinruft unter seine Herrschaft, damit du gesegnet wirst. Liebe Christen, ich hoffe, wir erkennen an, dass Gottes Ordnung eine gute Ordnung ist. Und so wie es eben gut ist, dass Gott der Vater als Haupt des Sohnes agiert und der Sohn sich dem Vater unterordnet, so wie es eben gut ist, dass Christus unser Herr ist und wir ihm nachfolgen, so sagt Gott uns nun auch, dass es gut und richtig ist, wenn Männer in ähnlicher Weise als Herren über ihre Frauen, als Haupt über ihre Frauen agieren und die Frauen sich ihnen unterordnen. Diese Ordnung anerkennen. Nicht? Das Miteinander von Männern und Frauen wird dadurch gestärkt, wenn sie harmonisch so miteinander leben, dass Männer bereit sind, ihre Frauen zu lieben und so zu leiten, wie Christus die Gemeinde liebt und leitet. Das ist die Autorität, an der wir uns orientieren sollen als Männer. Also lieber Mann, höre diese Worte bitte nicht in dem Sinne, dass du sagst, siehst du, habe ich schon immer gesagt, ich habe das Sagen zu Hause. Darum geht es nicht. Vielleicht musst du Buße tun darüber, dass du passiv warst und deine Verantwortung nicht wahrgenommen hast. Und vielleicht musst du Buße tun darüber, dass du deine Autorität missbraucht hast. Und dann versuche ab heute mehr, deine dir von Gott übertragene Autorität so einzusetzen, dass dein Hauptsein in deiner Ehe und in deiner Familie zum Segen ist für deine Frau und gegebenenfalls für deine Kinder. Und Frauen, Ich glaube, auch ihr solltet euch herausfordern lassen. Seid ihr bereit, euch so unterzuordnen, wie wir alle uns Christus unterordnen als unserem Haupt und Herrn? Gott sagt, so soll es sein. Das ist gut für uns. Nun sind viele unter uns, die nicht verheiratet sind, die vielleicht sagen, ja, das ist ja ganz interessant für andere. Letztendlich ist das ein Beispiel. Ein Beispiel für die guten Ordnungen Gottes. Wir haben andere Ordnungen in der Bibel. Kinder sollen sich ihren Eltern unterordnen. Und zwar nicht nur dem Vater, sondern Vater und Mutter. Mitarbeiter sollen sich ihren Vorgesetzten unterordnen. Wir sollen als Vorgesetzte über die Mitarbeiter mit guter Autorität unsere Autorität in guter Weise ausüben und die Knechte sollen ihren Herren so dienen, dass sie ihre Herrschaft, ihre Hauptschaft anerkennen. Und in der Gemeinde sollen wir das miteinander leben. Die Mitglieder sollten die Ältesten der Gemeinde als Leiter anerkennen und ihnen das Leben nicht schwer machen. Und ich möchte sagen, danke für die Mitgliederversammlung gestern. Ich war echt bewegt, wie ihr als Gemeinde euren Ältesten vertraut und ihnen folgt. Gottes Ordnung ist gut. Aber was ist jetzt mit der Kopfbedeckung? Das ist ja wirklich die Frage. Also das Prinzip ist klar, aber was mit der konkreten Anwendung? Sollten wir jetzt dem Prinzip folgen und die Hauptschaft der Männer dadurch sichtbar machen, dass Männer keine Cappies mehr tragen, nicht mehr ihr Haupt nie ever bedecken und sollten die Frauen ab gleich ihr Haupt bedecken? Zumindest dann, wenn sie beten oder irgendwie das Wort ergreifen. Und um diese Frage zu klären, wollen wir in den letzten Minuten noch darüber nachdenken, was Paulus als Begründung gibt für die konkrete Anwendung. Ich lese uns die Verse 13 bis 16 und wir werden dann noch ein bisschen zurückschauen auf Vers 6 und 10. 1. Korinther 11 ab Vers 13. Urteilt bei euch selbst, ob es sich ziemt, dass eine Frau unbedeckt vor Gott betet. Lehrt euch nicht auch die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, wenn er langes Haar trägt. Aber für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar hat. Das Haar ist ihr als Schleier gegeben. Ist aber jemand unter euch, der Lust hat, darüber zu streiten, so soll er wissen, dass wir diese Sitte nicht haben, die Gemeinde Gottes auch nicht. Okay, auf den ersten Blick könnte man denken, dass Paulus hier eine sehr allgemeingültige Argumentation bringt, allgemeingültige Begründung bringt für die Kopfbedeckung der Frau. Er spricht ja von dem, was die Natur lehrt. Aber was genau bedeutet das? Ich habe mal meinen Friseur gefragt und der hat mir gesagt, dass die Haare von Frauen genauso schnell wachsen wie die von Männern. Ich habe mit einigen Eltern gesprochen. Sammy, ich weiß nicht, wie es bei Liv Grace ist. Ist die mit einem langen Haarschopf? Nee. Und bei den Jungs ist es ähnlich, ne? Was meint er mit Natur? Das ist verwirrend. Ich frage mich, was machen wir damit? Im Vers 6 hat er tatsächlich gesagt, für Frauen ist es sogar eine Schande, wenn sie kurze Haare haben, wenn die Haare abgeschnitten sind. Ist das wirklich so? Ich meine, wir haben ja einige Schwestern hier in der Gemeinde, vor allem einige ältere Schwestern, die schicke Kurzhaarfrisuren haben. Ist das eine Schande? Sollt ihr zusehen, dass die Haare schnell nachwachsen? Und wir haben auch einige Männer mit ein bisschen längeren Haaren. Ist das eine Unehre? Was lehrt uns die Natur? Nun, tatsächlich, wenn wir uns umschauen, dann werden wir feststellen, dass es zum Beispiel in Subsahara-Afrika natürlich ist, für Frauen kurze Haare zu haben. Wenn wir uns indianische Kulturen anschauen, dann werden wir sehen, dass es natürlich ist, dass die Männer lange Haare haben. Also ist es wirklich unehrenhaft für einen Mann, langes Haar zu haben oder sein Haupt zu bedecken? Was sagt die Bibel eigentlich dazu? Außer bei Paulus hier. Im Alten Testament haben wir Simson, einen Mann mit langen Haaren. Und in dem Moment, wo er sündigt und durch seine Dummheit ihm die Haare abgeschnitten werden, steht Gott ihm nicht mehr zur Seite und er verliert alle Kraft. Okay, wie sollen wir das einordnen? Und von Paulus selbst lesen wir, dass er als er nach Jerusalem kam, aufgrund eines Schwures zusammen mit einigen anderen Männern seine Haare für einige Zeit nicht geschnitten hat. Ja, was ist mit Paulus los? Hat er gegen sein eigenes Gebot verstoßen? Und dann lesen wir im Alten Testament die Kleiderordnung für Priester und wir lesen dort, dass Priester ihr Haupt bedecken sollen. Sie kriegen sogar Anweisungen, wie genau das aussehen soll, wenn sie beten. Ja, kennt Paulus das Alte Testament nicht? Wie passt das jetzt alles zusammen? Ich glaube, Vers 13 kann uns helfen, einzuordnen, was hier gemeint ist. In Vers 13 lesen wir die Aufforderung, urteilt bei euch selbst, ob es sich ziemt, dass eine Frau unbedeckt vor Gott betet. Was ziemt sich? Was ist natürlich? Und was ziemt sich nicht? Was ist unnatürlich? Nun, ich kann euch sagen, als ich vor gut 17 Jahren hier zum ersten Mal gepredigt habe, da hätte es sich nicht geziemt, dass ich keine Krawatte getragen habe. Es hätte sich auch nicht geziemt, die Gemeinde zu duzen. Man höre und staune. Kaum vorstellbar heute. Es würde sich heute nicht ziemen, wenn ich euch alle sieze. Für Kinder hätte es sich vor 100 Jahren geziemt, ihre Eltern zu siezen. Ja, könnt ihr euch das vorstellen? Ja, nette Vorstellung, die Teens freuen sich alle. Herr Vater, könnten Sie mir bitte mal den Ketchup reichen? Es hätte sich nicht geziemt, zu sagen, kannst du mir mal? Selbst wenn das Wort bitte mitgebraucht worden wäre. Es ziemt sich heute noch nicht in Ländern des Mittleren Ostens für verheiratete Frauen, sich nicht komplett zu verhüllen. Und es ziemte sich im damaligen Korinth für verheiratete Frauen, ihr Haupt zu bedecken. Es wurde als ein Zeichen verstanden, dass sie verheiratet sind, dass sie unter der Haube sind, dass sie die Hauptschaft ihres Mannes anerkennen. Nun, ich möchte einfach Paulus zu euch sprechen lassen, urteilt bei euch selbst, ob es sich ziemt, dass eine Frau ihr Haupt bedeckt, wenn sie betet. Ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, dass das, was als natürlich angesehen wird, das, was als ehrenhaft und als Schande angesehen wird, dass das, was als sich ziemend angesehen wird, dass das ganz oft kulturell bedingt ist. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir Freiheit haben. Wir haben Freiheit, als Frauen das Haupt zu bedecken oder es nicht zu bedecken. Wir haben Freiheit als Männer, unsere Häupter zu bedecken oder sie nicht zu bedecken. Wir haben Freiheit, kurze oder lange Haare zu haben. Aber was Paulus deutlich macht, ist, das Prinzip, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind und dass Männer als Haupt der Frau agieren sollen, dieses Prinzip gilt weiter. Und es soll irgendwie sichtbar werden. Mann und Frau sollen unterscheidbar sein. Also hört meine Worte nicht als eine Einladung zum Crossdressing. Das ist es nicht. Mann und Frau sollen unterscheidbar bleiben. Also das gute Prinzip der göttlichen Ordnung in Ehe, Familie und Gemeinde gilt unabhängig von Kultur und Zeit. Es wird mit der Schöpfungsordnung begründet. Aber die konkrete Anwendung, nämlich eine Kopfbedeckung zum Tragen bei bestimmten Dingen im Gottesdienst, das ist eine Frage der Kultur. Ich weiß, jetzt werden einige sagen, aber was ist mit den Engeln? Nun, in Vers 10 lesen wir ja, die Frau soll eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Nun, ich glaube, die Erklärung ist gar nicht so kompliziert. Die Engel, die Mächte und Gewalten im Himmel, sehen auf das, was hier auf Erden geschieht. Sie beobachten sehr genau, was hier geschieht. Und die Engel verstehen auch, was kulturell geboten ist und nicht. Woher nehme ich das? Nun, wir haben eine andere Aussage, wo auch die Engel etwas beobachten, im Epheserbrief. In Ephesus war eine Gemeinde, in der Juden und Heiden zusammenkommen sollten. Tatsächlich in Ephesus gab es zwei komplett verfeindete Gruppen, Juden und Heiden, die hatten nichts miteinander zu tun. Und Paulus beschreibt das, da war eine Trennwand, die waren außen vor, die Heiden galten als außen vor, die Juden galten als komisch, man hatte nichts miteinander zu tun. Und dann hat Gott in seiner großen Gnade sie alle, die geistig tot waren, geistig lebendig gemacht und zusammengestellt. Und er beschreibt das dann in Epheser 2, Vers 11, wie sie zusammengestellt sind und jetzt plötzlich Juden und Heiden, die bisher total verfeindet waren, zusammenkommen in herzlicher Liebe. Die Trennwand ist abgerissen, sie werden eins. Und ihre Einheit ist so überraschend, so spektakulär, dass die Menschen darüber staunen. Es soll ein Zeugnis sein den Menschen und dass selbst die Engel sagen, was ist denn hier los? Und so heißt es dann in Epheser 3, Vers 10, dass die Weisheit Gottes Menschen aus unterschiedlichsten Hintergründen zu vereinen in Christus Jesus, dass die Weisheit Gottes nun offenbar werden soll, selbst den Mächten und Gewalten im Himmel, den Engeln, durch die Gemeinde. Nun, wir verstehen, wir haben hier in der Gemeinde vielleicht Leute, die ihren Stammbaum gar nicht so genau kennen und nicht wissen, dass sie jüdischer Abstammung sind, und andere sind ziemlich sicher heidnischer Abstammung, und wir sind hier zusammen und keiner weiß davon. Unser Auftrag ist wahrscheinlich weniger, dass Juden und Heiden irgendwie freundlich zusammenkommen sollen, sondern die Anwendung für uns, das erkennen wir ganz natürlich, ist, dass Menschen aus unterschiedlichsten Hintergründen in herzlicher Liebe, in Geschwisterliebe vereint sein sollen. Jung und alt. Unterschiedlichste Kulturen, unterschiedlichste sozioökonomische Hintergründe, unterschiedlichste Bildungshintergründe. Wir alle kommen zusammen und sind in herzlicher Liebe vereint. Und das ist ein Zeugnis für die Welt. Das Grundprinzip ist, was Jesus sagt, dass an unserer Liebe füreinander die Welt und auch die Mächte im Himmel erkennen sollen, dass wir seine Jünger sind. Es soll zeugnishaft sein. Die Anwendung bei uns sind nicht Juden und Heiden. Die Engel verstehen Kultur gut genug, dass sie das einordnen können. Und so sehen wir, dass es immer wieder Dinge gibt, wo kulturell bedingt ein übergeordnetes Prinzip Anwendung findet. Das sind im Prinzip Illustrationen, die uns helfen können, die Prinzipien besser zu verstehen. Paulus schreibt weiter im 1. Korintherbrief am Ende den Auftrag: Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Die gleiche Aufforderung lesen wir nicht nur einmal, wie die Frage mit der Kopfbedeckung, sondern noch vier weitere Male, also fünfmal insgesamt, der Auftrag, oft an die Männer einander mit dem Bruderkuss zu grüßen. Ein klares Gebot, was Paulus ihnen gibt. Und als ich heute hierher gekommen bin, habe ich keinen einzigen Mann gesehen, der einen anderen Mann so begrüßt hat. Dabei sind wir eigentlich eine bibeltreue Gemeinde. Und wir alle verstehen, dass in unserer Kultur das Küssen unter Männern nicht zum Ausdruck bringt, dass wir gute, bibeltreue Christen sind. Wir erkennen, es gibt ein großes Prinzip und dann gibt es eine Anwendung. Und bei uns ist die Anwendung ein freundlicher Händedruck oder ein herzliches Nicken oder ein Hi. Und im Kontext von Mann und Frau lesen wir zum Beispiel im 1. Timotheus 2 die Aufforderung, dass Männer beim Beten heilige Hände aufheben sollen. Ich habe mich vorhin umgeschaut, als wir Gott angebetet haben. Bei den Gebeten habe ich keinen mit Händen hochgesehen und bei den Liedern waren es primär Frauen, die mal die Hände so ein bisschen angehoben hatten. Ja? Übrigens steht euch völlig frei, beim Beten die Hände zu heben, ist okay. Aber es ist nicht notwendig. Wir verstehen, dahinter steht ein größeres Prinzip. Die heiligen Hände, was auch genau damit gemeint sein soll, bedeutet ganz sicher, dass die Männer vorangehen sollen in der Anbetung Gottes. Und den Frauen wird dort gesagt, und übrigens nicht nur da, wiederum hier haben wir eine Aussage in 1. Korinther 11, die wir nur einmal in der Bibel finden, aber in 1. Timotheus 2 finden wir eine Aussage, die Petrus im 1. Petrus 3 wiederholt, nämlich, dass Frauen nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarem Gewand geschmückt sein sollen. Ja, schaut euch mal um. Keine Perlen, kein Gold und wehe, da sind Haarflechten. Wir erkennen, okay, es geht nicht darum, das Prinzip, das dahinter steht, ist, Frauen, es geht nicht darum, dass wir eine große Maskerade auffahren, sondern es geht viel wichtiger als das Äußere, ist das Innere. Habt Acht auf eure Herzen. Habt eine innere Schönheit, Herzen, die Jesus lieben, die sich ihm hingeben. Das ist so viel wichtiger als die Äußerlichkeiten. Aber natürlich darfst du dich mal schick machen und musst nicht nur Ramschklamotten tragen. Okay, wir verstehen, das sind einfach nur kulturell bedingte Anwendungsbeispiele für übergeordnete Prinzipien. Also viel wichtiger als die Kopfbedeckung ist die Frage, ob wir Gottes Ordnung anerkennen. Du darfst als Frau dein Haupt bedecken, das ist okay. Und wenn du denkst, dass das Gottes Auftrag an dich ist, okay. Aber die Frage dabei sollte sein, ist das, was du äußerlich tust, Ausdruck deines Herzens? Und diese Frage sollten wir uns alle stellen. Erkennen wir in unseren Herzen die gute Ordnung Gottes an? und bringen wir sie in irgendeiner Weise sichtbar zum Ausdruck, damit das, was wir sagen, nicht ein Lippenbekenntnis bleibt, sondern sichtbar wird. Man sollte erkennen, dass wir Männer oder Frauen sind und dass wir, so wie Gott uns geschaffen hat, das anerkennen. Wie konkret wir das jetzt ausleben in Ehen und Familien, vielleicht auch in der Kinder-Eltern-Beziehung oder in der Beziehung auf der Arbeitsstelle oder auch in der Gemeinde, im Miteinander. Das können wir diskutieren. Das kann von Familie zu Familie, von Kultur zu Kultur, von Setting zu Setting ein bisschen anders aussehen. Die entscheidende Frage ist, erkennen wir dieses Grundprinzip an und sind wir darauf bedacht, das sichtbar zu machen, sodass andere erkennen, dass wir Gottes Ordnung anerkennen. Als Gemeinde haben wir deshalb in Anerkenntnis von Gottes guten Prinzipien gesagt, Gott gibt uns ein Prinzip und er gibt uns sogar einen konkreten Auftrag, wie wir es leben sollen, nämlich dass Männer die Gemeinde als Älteste leiten sollen, und zwar die, die biblisch dazu qualifiziert sind. Wir verstehen, dass Männer im Gottesdienst predigen sollen. Und wir tun gut daran, auch in anderen Gemeindebereichen danach zu fragen, wie das Prinzip der Leitung durch Männer zum Ausdruck kommt. Und wie wir gleichzeitig zum Ausdruck bringen, dass es ein Prinzip der gegenseitigen Ergänzung gibt. Das heißt, wir sollten auch fragen, wo gibt es einen Raum für Frauen mit den Gaben, die Gott ihnen gegeben hat, in der Gemeinde aktiv zu dienen. Ich glaube, das ist das, was Gott uns hier zu sagen hat. Und ich möchte uns ermutigen, Gottes gute Ordnung anzuerkennen. Und das beginnt vor allem damit, dass wir Jesus Christus anerkennen als unseren Herrn und ihm dann folgen in allem, was er uns sagt. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort. Danke, dass es uns ins Leben spricht. Danke, dass wir in deinem Wort auch Dinge lesen dürfen, die vielleicht erstmal schwer zu verstehen sind. Und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, immer mehr zu verstehen, was du uns ganz konkret zu sagen hast. Wir wollen dir auch sagen, dass es Dinge in deinem Wort gibt, die nicht schwer zu verstehen sind, aber denen wir ungerne folgen wollen. Wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen veränderst, dass wir dir mehr vertrauen, dass wir dir mehr zutrauen, dass du wirklich weißt, was gut und richtig ist und dass du in allem, was du tust, das Wohl, den Segen deiner Kinder im Blick hast. So hilf uns, dir zu folgen, dir zu gehorchen, dir zu vertrauen. Zum Lobpreis deiner Herrlichkeit und zu unserem Besten und als ein Zeugnis für unsere Mitmenschen und selbst für die Engel. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.